Das war von Danny Elfman aus dem Film Edward mit den Scherenhänden. Und damit sind wir auch schon in der Stimmung für Fantasy. Kate und ich, wir sprechen jetzt mit euch über Fantasy. Denn wir sitzen beide hier aus einem besonderen Grund. Uns verbindet etwas. Und zwar schreiben wir beide gerne Fantasy-Geschichten. Was das genau bedeutet, was wir schreiben und auch Ausschnitte aus unseren eigenen Texten, das hört ihr jetzt in unserer zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Ja, gleich zu Beginn vielleicht mal, Kate, was bedeutet es denn, wenn man jetzt sagt, du schreibst Fantasy-Geschichten?
Ja, also hallo erstmal. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Ja, was für mich bedeutet. Also man muss dazu sagen, jetzt ganz direkt am Anfang, sage ich jetzt erstmal, ich habe jetzt noch nicht so die Erfahrung wie Louis. Ich schreibe noch nicht so lange Fantasy-Geschichten. Tatsächlich, ich habe schon immer so ein bisschen Geschichten geschrieben, aber ja, habe das nie weiterverfolgt. Aber was bedeutet es für mich? Ich war immer schon irgendwie so total in diesem Fantasy drin, habe irgendwie immer total gerne Fantasy-Filme geschaut, Fantasy-Bücher gelesen und ja, jetzt schreibe ich auch eigene Texte. Tatsächlich haben Louis und ich aber einen Fantasy-Kurs belegt, bei dem wir halt einfach eigene Texte geschrieben haben und ja.
Genau,
da habe ich quasi dann eigentlich angefangen, so richtig zu schreiben.
Achso, also davor noch gar nicht, oder?
Doch schon, aber keine Fantasy-Texte.
Ah, ja. Und wenn man fragen darf, was hast du dann da geschrieben?
Ich bin ganz neu auf dem Gebiet. Oh Gott, frag nicht. Ich hatte mal eine Phase tatsächlich, wo ich einfach so romantische Geschichten geschrieben habe oder einfach so witzige Kurzgeschichten.
Das ist doch wunderbar. Ne?
Also. Ja, genau. Und jetzt die Fantasy-Geschichten. Und Louis, ja, wie kamst du dazu? Du schreibst schon länger?
Ja, tatsächlich. Also ich bin gar nicht mehr sicher, also ich könnte jetzt nicht das Jahr nennen, wo das angefangen hat, aber ich habe irgendwie das Gefühl, seit ich schreibe, bin ich schon da irgendwie in die Richtung, in der Richtung drin. Also da kommen wir auch später noch zu, was mich da inspiriert hat und so, aber ganz allgemein gesagt, habe ich schon früh einfach viele Bücher gelesen, auch dicke Wälzer, so epische Bücher und habe dann irgendwie meine Faszination sowohl für Fantasy als auch für Horror gefunden und dann beschlossen, dass ich was schreiben will, was sich irgendwie dazwischen bewegt. Ja, ich habe schon früh so kleine Ideen entwickelt. Also früher war ich eher so im Zeichnen, ich habe Comics gemalt und so, aber dann kam ich irgendwie, dass ich gesagt habe, nee, ich will wirklich Texte schreiben. Dann waren es erst Gedichte und dann wirklich mal so Geschichten. Und dann habe ich auch schon Romanideen entwickelt und sowas. Es ging immer weiter, immer ausführlicher, sagen wir es mal so.
Ja. Als du die Gedichte geschrieben hast, waren das auch aber Fantasy-Gedichte? Oder?
Ich würde sagen, noch nicht direkt. Da war ich eher so inspiriert von so diesen klassischen alten Gedichten, eher so ein bisschen humoristisch, so ein bisschen. Mhm. Oder einfach dieses klassische, oh, ich beschreibe jetzt mal eine Blume, ich beschreibe jetzt mal einen Baum oder den blauen Himmel. Ne? Also dieses bisschen Kindliche noch.
Ja. Ja, du hast auch schon so das passende T-Shirt für die heutige Sendung.
Sieht man
es
leider nicht, ne? Aber ich habe hier mein Tim Burton-T-Shirt an. Dafür kann ich auch später noch was erzählen, ne? Aber Tim Burton ist natürlich eine große Inspiration. Ja, und also du hast im Fantasy-Seminar angefangen, wie war das denn für dich? Also hast du das gewählt oder dachtest, ich probiere das einfach mal aus? Oder?
Also tatsächlich, wir studieren ja beide Medienwissenschaft und ja, ich musste eine Lehrredaktion belegen und ich war total gespannt, was einen da so erwartet. Und dann dachte ich so, ja hey, warum denn auch nicht? Man musste jetzt nicht unbedingt Vorerfahrung haben. Und ja, also am Anfang war ich tatsächlich so ein bisschen überfordert, weil wir haben ja auch diese Schreibübungen gemacht und da wurde man schon so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und am Anfang ist es mir so ein bisschen schwer gefallen, dann auf Knopfdruck sowas zu schreiben, aber ja, also ich finde die Schreibübungen waren echt ganz cool.
Ja, also ich fand vor allem toll, es hat mir tatsächlich auch geholfen, wir haben so eine Übung gemacht, wo man praktisch die Schrift im Word-Dokument weiß macht, dass man eben nicht sieht, was man schreibt und man einfach mal drauf losschreibt und dann erst später korrigiert. Weil da muss ich sagen, da habe ich schon ein großes Problem beim Schreiben. Ich will eigentlich immer, dass der Satz schon beim ersten Mal perfekt ist und dann sitze ich da Stunden an einem Satz und ich glaube, da ist so eine Methode mal ganz gut, oder?
Ja, total. Also man muss ja auch immer wieder überarbeiten. Jetzt auch unser Abschlusswerkstück. Ich habe jetzt auch ein paar Ausschnitte hier mitgebracht. Können wir auch nachher gerne nochmal ein bisschen was, kann ich noch gerne was vorlesen. Ja, was ist denn deine Motivation? Was steckt da bei dir so dahinter zu schreiben?
Puh, also das ist natürlich eine große Frage. Also kurz gesagt, ist tatsächlich mein Ziel, also mein Traum, sagen wir mein Traum, da klingt es ein bisschen poetischer, mein Traum ist, da in die Richtung auch was beruflich zu machen, Schrägstrich, vielleicht auch was in der Welt zu reißen. Also egal, ob jetzt als Filmemacher, Autor, also ich bin der Meinung, ich habe Ideen, ich habe innovative Ideen und ich würde da gern so ein bisschen der Welt was hinterlassen, sagen wir es mal so.
Ja, cool. Also so einen kleinen Schritt bist du ja da schon gegangen.
Ja.
Ich weiß nicht, sollten wir das, soll das eine Überraschung werden?
Nee, können wir gerne schon anteasern.
Oder magst du das schon sagen?
Kurz gesagt, ich hab schon ein erstes Buch veröffentlicht im Rahmen eines Schreibwettbewerbs, ein kleines Buch, also Roman würde ich es nicht nennen, eher eine, wie ich auch draufgeschrieben habe, Novelle.
Das ist natürlich echt genial.
Ja. Also,
da kann ich natürlich nicht mithalten.
Also darum geht es jetzt erstmal nicht. Aber ja, also was es mit unseren Büchern auf sich hat und was unsere Inspirationen sind, etc., etc., erfahrt ihr dann gleich nach der nächsten Musik. Hier kommt für euch Arrival of the Birds von The Cinematic Orchestra. So, das war Arrival of the Birds von The Cinematic Orchestra und wir sind zurück beim Fantasy Talk. Wir haben ja gerade schon ein bisschen eingeleitet, ein bisschen erzählt, ein bisschen umrissen. Jetzt werden wir mal etwas konkreter. Fangen wir mal an. Was ist denn unser Stil? Was schreiben wir denn oder was möchten wir mit unseren Geschichten aussagen? Kate, wie ist das bei dir? Erzähl mal.
ja, was ist mein Stil? Also ich würde sagen, so ein bisschen die Besonderheit bei mir, also ist tatsächlich vielleicht, dass ich sehr bildhaft schreibe. Und dass ich immer, also wenn ich was schreibe, dann bin ich da total drin und dann ist es halt wie so ein bisschen eine eigene Welt, die ich erschaffe und ja, dann will ich das halt auch irgendwie so bildhaft wie möglich rüberbringen, dass andere da auch mit drin sein können. Und sonst weiß ich es gerade gar nicht. Wie ist das bei dir, Louis?
Ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt mein Stil so umreißen müsste, ich würde sagen, es ist sehr metaphorisch, also fast schon ein bisschen überspitzt metaphorisch, also ich übertreibe da gerne nochmal.
Ich würde auch sagen, dass man deine Texte, also dass sie direkten Wiedererkennungswert haben. Also du könntest sofort aus 10 Texten könnte man Louis Text identifizieren, also wirklich, das ist echt cool.
Also ich schreibe auch gern sehr lange Sätze, muss ich dazu sagen, weil ich das mag, wenn es so ein bisschen übertrieben poetisch ist, also so ein bisschen übertrieben blümerant. Natürlich mache ich das mit einer gewissen Selbstironie, aber ich mag das gern, wenn es so ein bisschen klingt wie so ein altes, verstaubtes Buch auf dem Dachboden, was man irgendwie wieder findet. Und so vom Inhalt her, habe ich mich so ein bisschen darauf geeinigt, dass, also ich nenne das immer Horrormärchen. Ich weiß nicht, ob das ein etablierter Begriff ist, aber es sind Fantasy-Aspekte drin, weil es meistens in einer fiktiven Welt spielt. Mhm. Und aber es ist jetzt nicht so eine Märchen, nicht so eine Welt wie bei Herr der Ringe oder so, sondern schon eher so Richtung düster und auch mit vielen Horrorelementen. Also ich würde es am ehesten tatsächlich mit Tim Burton vergleichen. Also so ähnlich wie Tim Burtons Filme sind, so ähnlich sind auch die Welten in meinen Büchern. Und falls ich mal Filme machen sollte, was ich stark vorhabe, dann würden die wahrscheinlich auch so ähnlich aussehen, aber noch ein bisschen mehr philosophisch und metaphorisch. Also bei mir haben die Geschichten wirklich immer so eine klare Aussage. Hast du das auch? Hast du so bestimmte Aspekte drin? So, wie sagt man, so Aussagen oder sowas in die Richtung?
Tatsächlich eher weniger. Also bei mir ist auch immer so das Ding, ich schreibe einfach drauf los. Klar, wir hatten jetzt hier in dem Kurs bestimmte Aufgaben, wo wir einfach ein paar Sachen mit drin haben mussten, aber ich schreibe immer drauf los und dann irgendwann kommen wir so, okay, vielleicht sollte ich jetzt mal überlegen, wie es eigentlich weitergeht. Aber bei der letzten Geschichte hatte ich so ein bisschen ich hatte einfach zwei Welten, da kann ich nachher auch gerne mal noch ein bisschen Näheres dazu erzählen und das finde ich immer ganz cool.
Ja. Aber das kenne ich, dass man so praktisch so schreibt, man weiß Ende noch gar nicht, habe ich oft. Und dann entwickelt sich was dann geil ist, aber da muss man nochmal drüber gehen, weil es dann ganz viel Logikfehler gibt, weil man irgendwie den Anfang nicht mehr im Kopf hatte, wenn man das Ende geschrieben hat. Das ist so ein bisschen chaotisch, aber es hat was. Ne?
Aber wir haben vorhin ja schon mal ein bisschen darüber geredet, was einen so inspiriert.
Ja.
Wie ist denn das? Also, wenn planst du dann deine Fantasy-Geschichte? Also gehst oder läufst du durch die Stadt und denkst dir so, ah, cool, jetzt ist, keine Ahnung, du erlebst irgendwas und dann fällt dir das nächste Kapitel ein.
Puh, also ich würde sagen, große Inspirationen sind natürlich immer dann, wenn man es nicht erwartet. Also wenn ich mich an den Schreibtisch setze und dann denke, okay, ich brauche jetzt eine richtig geile Idee, sieht es nicht so gut aus. Es ist tatsächlich meistens, wenn ich gar nicht im Schreibmodus bin, ich erlebe irgendwas und plötzlich kommt mir so ein Impuls. Es ist oft auch, muss ich sagen, auch ein philosophischer Gedanke oder wie man so schön sagt, so ein Duschgedanke. Mir fällt irgendwas auf, was wäre wenn oder so oder was ist eigentlich? Und dann denke ich, das könnte man irgendwie in eine schöne metaphorische Parabel ist auch ein wichtiges Wort, meine Geschichten sind oft Parabeln, in so eine schöne metaphorische Parabel irgendwie packen. Und dann, wenn ich dann nochmal aktiv drüber nachdenke, wie man das verpacken kann, dann fällt mir auch was ein, weil da habe ich so einen Kern, so einen Grundgedanken. Ne? Ja. Wie ist das bei dir?
Ja, also ich bin so generell, würde ich sagen, schon so eine kleine Träumerin. Also,
das ist doch schön, das ist schön.
Ich hänge irgendwie immer in meinen Gedanken rum und bei mir ist es auch so, wenn ich mich jetzt an den Schreibtisch sitzen würde, dann wird mir da nichts einfallen. Aber tatsächlich, also ich arbeite in Tübingen in einem Hotel noch so nebenher als Nebenjob. Und beim Arbeiten, da macht man sich dann auch immer über alles mögliche Gedanken. Und da sind mir dann tatsächlich schon die ein oder anderen Ideen gekommen. aber auch irgendwie, wenn man so, wenn einem irgendwie so spontane Dinge passieren oder man Leute kennenlernt. Also man wird natürlich auch von Personen aus seinem Umfeld irgendwie inspiriert.
Definitiv, ja. Oder auch durch Erlebnisse oder Orte, ne?
Genau, und mir ist auch ein bisschen wichtig, da einfach auch Themen mit reinzubringen, die vielleicht sonst jetzt nicht so behandelt werden oder auch Personen eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht so viel zu sagen haben, jetzt auch in unserer Gesellschaft. Genau.
Ja, das finde ich sehr toll, dass du das machst. Also, bin ich auch gespannt auf später dann. Aber ich muss sagen, bei mir ist auch immer eine große Inspiration, wenn ich mich mit meinen Idolen in der Literatur und Film einfach auseinandersetze. Also wenn ich mal wieder ein Buch lese oder einen Film gucke, den ich mag oder der auch dem entspricht, was ich machen will, dann bin ich wieder gleich entflammt und habe dann Lust, selber was Ähnliches zu kreieren.
Ja, total, das kenne ich.
Vielleicht können wir so auch mal überleiten nochmal zu, hast du denn irgendwelche, egal ob jetzt AutorInnen, FilmemacherInnen, wo du sagst, die sind irgendwie Idole oder Vorbilder oder auch einfach Inspirationen, ein bisschen milder ausgedrückt, bei dir?
So ein Klassiker, also wo ich halt natürlich echt voll der Fan bin, so Harry Potter, Herr der Ringe, da bin ich voll so, das finde ich ganz toll. Aber auch, ich war jetzt in Leonberg, kennst du das Kino da?
Ich glaube ja.
Genau, und das ist einfach, also es war echt der Wahnsinn. Aber wir wollten eigentlich in den zweiten Avatar-Film rein und haben uns da total drauf gefreut und saßen dann wirklich in dem Kino mit der größten Leinwand der Welt, also muss man sich mal vorstellen. Und Also es war auch ein 3D-Film und dann hat der Film angefangen und dann ist der erste Avatar, ups, der kommt nämlich der zweite, kommt erst im Dezember raus. Aber ja, also ich würde so sagen, so die Art von Fantasy mag ich total gerne, aber auch so, so Richtung Märchen. Mhm. Jetzt hatten wir es auch vorhin, heute Morgen schon, die Schöne und das Biest oder so. das finde ich auch immer ganz cool. Genau, aber ich glaube, der Louis kann dazu vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen.
Ja, also bei mir gibt es halt ganz klare so Personen, die ich anhimmel, ja. Oder die dazu geführt haben, dass ich das schreibe, was ich schreibe. Ganz vorne dran natürlich der bekannte Autor Walter Mörs. Man kennt ihn eigentlich eher von seinen Comics, das kleine Arschloch zum Beispiel, oder von Captain Blaubeer, seine berühmteste Figur. Ja. Aber viele wissen gar nicht, dass er auch einen wunderbaren, meiner Meinung nach sogar den besten Fantasy-Zyklus erfunden hat, der nämlich auf dem Kontinent Zamonien spielt und der ist so abgefahren und anders als alles, was man sonst so im Fantasy-Genre kennt. Sehr, 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 sehr witzig, sehr, sehr kreativ und vor allem sehr, sehr wortgewandt. Und da habe ich das tatsächlich auch her. Da kann ich ganz klar herleiten, mein Stil ist angelehnt an Walter Mörs Stil, weil ich den auch sehr früh gelesen habe. Also mein erstes Buch, das habe ich wirklich schon als kleiner Junge gelesen, war Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Das ist ja so ein 700-Seiten-Wälzer. Und es hat mich total überrollt damals und dann aber gleich eine riesen Faszination ausgelöst. Und damit hat eigentlich alles angefangen. Also dieses Buch ist bis heute schon sehr, sehr wichtig für mich.
Das also kann man, es hat sich schon geprägt, höre ich da
definitiv,
so
definitiv, ja. Aber ansonsten würde ich vielleicht noch... Ja?
Nee, Entschuldigung. Alles gut.
Ich würde vielleicht noch im Filmbereich sagen, definitiv Tim Burton, das habe ich schon angesprochen. Ja. Sein düsterer, märchenhafter Stil kommt vielleicht am ehesten an die Optik ran, die ich auch gern in meinen Film hätte. Und außerdem gibt er mir immer Hoffnung, weil er hat ja auch was gemacht, was komplett anders und neu war oder immer noch ist und hat es trotzdem geschafft, damit relativ bekannt und auch erfolgreich zu werden. So nach dem Motto, er hat es geschafft, vielleicht schaffe ich es auch. Also ja. So, dass man es auch mit was ganz Besonderem, was ganz Neuartigem schaffen kann, doch irgendwie Popkultur oder wie sagt man, Popkulturgeschichte zu schreiben.
Und er ist ja auch Autor, Produzent und Filmregisseur in einem.
Also, ja, genau. Ja, es geht alles gleichzeitig. Das ist krass, ne? Ja. Aber ansonsten kann ich noch sagen, mein Lieblingsfilm ist tatsächlich Pans Labyrinth von Guillermo del Toro, weil ich den einfach wunderbar finde, der sehr, sehr düster ist, sehr, sehr metaphorisch und die Ebene kommt bei mir eben auch noch rein, dass die Fantasy-Gestalten nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern auch eine metaphorische Ebene haben, so wie eben in Pans Labyrinth, wo eben der Pan, das Faun, für das Trauma des kleinen Mädchens sozusagen stellvertretend sind, ja.
Ja, cool. Und wir haben hier, wie gesagt, auch noch eine kleine Überraschung eben mit dabei. Und es ist Louis' Buch. Da können wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden.
Aber erstmal nochmal eine Musik, würde ich sagen.
Genau.
Zur Einstimmung. Wir tauchen nochmal tief ein ins düstere Märchenland mit der queeren Gothic, mit der queeren Gothic-Ikone Super Eternus und ihrem Song Architecture. Viel Spaß, bis gleich. We'll be right back. Das war Super Eternus mit Architecture und wir sind zurück beim Fantasy Talk. Jetzt haben wir ja wirklich viel über unsere Inspiration, wie wir schreiben, was wir schreiben, bla bla gesprochen. Jetzt wollen wir doch mal zu unseren eigentlichen Texten kommen und da fangen wir wieder mit der Kate an. Kate, erzähl doch mal, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ja, also ich habe einen Text mitgebracht, der heißt, die Geschichte heißt Die Prophezeiung des Träumers und zwei Welten prallen aufeinander, also so der eine Teil spielt, also es ist das Kapitel 1 in Siorapaluk, das ist die nördlichst bewohnte Siedlung der Welt, also habe ich fleißig recherchiert und der zweite Teil, also ich werde auch nachher einfach zwei Teile vielleicht auch vorlesen, habe ich einen Teil rausgesucht, in Arangtana, die Fantasy-Welt, die ich erschaffen habe. Mein Hauptcharakter heißt Ismail und er lebt in diesem Dorf Siorapaluk und da leben tatsächlich nur ganz wenige Menschen und es ist auch wirklich so. Und sein bester Freund heißt Malik. Ah, vielleicht kurz zur Nebeninfo, Siorapaluk ist in Grönland. Genau. Und der Ismail, der wechselt immer quasi in seinen Träumen in die Fantasy-Welt. Und am Anfang ist ihm das noch gar nicht so bewusst. Und irgendwann wird ihm das bewusst, dass es tatsächlich auch passiert. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel vorweg spoilern. Was vielleicht auch noch interessant ist, der Ismail, der lebt bei seiner Tante und in so einem ganz kleinen grönländischen Haus. Und weil er bei einem Eisrutsch seine Eltern verloren hat. Mhm. Ja, ich glaube, das ist erstmal so die grobe Storyline. Mir war auch so ein bisschen wichtig, so die Klimathematik noch ein bisschen mit reinzubringen. Also ich schilder schon auch, dass es halt immer problematischer wird, dass sich immer mehr Schmelzen bilden und auch einfach, dass das Eis schmilzt. Und das habe ich auch noch so ein bisschen in die Geschichte mit eingearbeitet und das wirkt sich schon auch auf die Fantasy-Welt aus, weil die halt einfach verbunden sind. Und ja, jetzt will ich auch gar nicht hier so viel reden. Ich glaube, das war es auch erstmal, aber wie es zu der Geschichte gekommen ist. Also es war halt jetzt auch so ein bisschen das Abschlusswerkstück von unserem Seminar, was die Pia Fruth geleitet hat. Und ich arbeite noch nebenberuflich bei der Lebenshilfe und betreue dort ein Mädchen mit Behinderung. Und ich habe mich dann auch irgendwie immer gefragt, während ich sie betreut habe, was irgendwie so in ihrem Kopf vorgeht. Und so kam es auch so ein bisschen zu der Idee, mit der Idee des Träumers, genau, weil ich das irgendwie auch so ein bisschen gedanklich gekoppelt habe. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Genau. Ja. Ich weiß nicht, Louis, soll ich einfach ein bisschen was draus vorlesen?
Gerne, lese doch einfach mal ein Exzerpt vor.
Und zwar jetzt das erste Kapitel, eben, wo ein Siorapaluk spielt. So. Mit der Zeit verging Ismails Anspannung und sie verbrachten den Vormittag wie in Kindheitstagen. Sie aßen Krabben und kauten Maktak, getrocknete Walhaut, die es nur an ganz besonderen Tagen gab, und spielten Ayak, einen Geschicklichkeitsspiel. Malik stieß verärgert den Stab weg. Schon als Kind war er für das Spiel zu ungeduldig gewesen, bei dem man mit hoher Präzision ein gelöchertes Geweihstück treffsicher aufspießen musste. Früher konnte Ismail den ganzen Vormittag mit dem Spiel verbringen, doch inzwischen war er so gut darin, dass es ihn schon fast langweilte. Lachend zog er Malik auf, der beleidigt auf seiner Matak kaute. »Du wirst es wohl nie lernen, was?« »Das ist nichts für starke Männer«, antwortete Malik grinsend und verkündete ihm, dass er schon bald zu ihr zurückgehen und sie heiraten würde. Bei dem Gedanken brach Ismail in schallendes Gelächter aus. Vor 3 Jahren hatte sich Malik im entfernten Kanak in ein Mädchen verliebt, von der er seit jeher tagtäglich sprach. »Du wirst schon sehen, schon bald gründe ich eine eigene Familie«, sagte Malik stolz. Ismail hielt sich lachend den Bauch. Er wusste, dass Malik Siorapaluk früher oder später verlassen würde, und doch konnte er sich den kindischen Malik nicht an der Seite eines Mädchens vorstellen. An diesem Abend waren sie so unbeschwert wie lange nicht mehr. Ismail hatte nicht einmal an seine Träume gedacht. Als es dunkler wurde und sie schon längst auf dem Heimweg sein sollten, brachen sie auf. Auf dem Rückweg sprach keiner ein Wort. Beide schienen auf eigene Art und Weise in Gedanken versunken zu sein. Ismail blickte in den Himmel, an dem die Nordlichter zu sehen waren. Wenn es dunkel wurde, musste er oft an seine Eltern denken. Er konnte sich noch gut an die Tage auf dem Eis erinnern, die er immer mit seinem Vater verbracht hat. Ismail saß oft stundenlang vor dem Haus seiner Tante, schaute auf die Eismassen und fragte sich, warum er den Eisrutsch überlebt hatte. An jenem Tag vor 5 Jahren waren sie bei einem Eisrutsch ums Leben gekommen. Malik riss ihn aus seinen trüben Gedanken, indem er ein altes Lied anstimmte. Mit seinen rauen Fingern trommelte er einen rhythmischen Takt auf dem Schlitten. Es war ein fröhliches Lied, das heute nur noch die kleinen Siedlungen in Grönland kannten. Dankbar lächelte Ismail ihm zu. In solchen Momenten wusste Malik immer genau, woran er dachte. Er war wie ein Bruder für ihn.
Applaus, Applaus!
Ja, genau, das ist jetzt so ein bisschen der erste. Also, ich habe davor natürlich auch schon was geschrieben, aber ich habe den Teil mir rausgesucht. Und ja, genau, also die. Später beschreibe ich dann quasi, wie er wieder in die Traumwelt wandert, wechselt, wie auch immer.
Hast du da auch noch einen Ausschnitt?
Ja, genau. Kann ich auch gerade sonst auch mal vorlesen.
Dann liest doch den gerne noch vor.
Ja, genau. Das ist das Kapitel 2 schon. Müde öffnete Ismail seine Augen. Ah, Entschuldigung. Ah, das ist jetzt eben in Arangtala in der Traumwelt. Okay.
Okay.
So, nochmal. Müde öffnete Ismail seine Augen und erschrak. Er war noch immer in seinem Traum gefangen. Er blinzelte und ließ den Blick über die umliegende Landschaft schweifen. Es war ein warmer Tag. In der Ferne ragten die Berge wie gigantische Riesen in den Himmel. In den Seen glitzerte das Wasser. Ismail blickte auf die glatte Oberfläche, die vor ihm lag, und betrachtete sein Spiegelbild. Mit seinen kurzgeschorenen, dunkelbraunen Haaren und den schmalen Augen hatte er das typische Gesicht der Inuit. Sein Blick wanderte weiter und blieb an seinen Beinen hängen. Da erst fiel ihm auf, dass er sich bewegen konnte. Voller Freude rannte er am Ufer entlang und blieb keuchend am Wasser stehen. Was für ein schöner Traum, dachte er. Plötzlich bemerkte er, dass er nicht mehr alleine war. Am Ufer saß eine zierliche Gestalt, die unbeobachtet einen Fisch verzehrte. Ihre spitzen Zähne durchbohrten das zarte Fleisch. Sie sah aus wie eine Nixe. Ismail blinzelte, doch sie saß noch immer an demselben Felsvorsprung. Sie hatte langes, blondes Haar, das in leichten Wellen über ihren Rücken fiel. Ihre Flosse schimmerte in der Mittagssonne. Sie war wunderschön. Ruckartig drehte sie ihren Kopf zu Ismail. In ihren dunklen Augen lag etwas Betörendes. Er wusste, dass er wegschauen sollte, doch er war wie gefangen in den Tiefen ihrer Seele. Seine Beine bewegten sich wie von selbst auf sie zu. Dem Klang ihrer Stimme folgend fühlte er sich wie betäubt. Nur noch einen Schritt. Da zerbrach eine melodische Stimme den Bann. Noch einen Schritt weiter und du bist ihr verfangen. Die Nixe zischte, drehte sich blitzschnell um und war mit einem einzigen Flossenschlag im See verschwunden. Zurück blieben leichte Wellen, die gegen Ismails Füße plätscherten. Genau.
Wunderbar. Darf ich kurz was dazu sagen?
Ja.
Also ich finde es wirklich ganz toll, dass du dass du einerseits die reale Welt hast und dann die Fantasy-Welt, weil genau das liebe ich, wenn es da eben einen Bezug gibt. Das ist ja dann wie ein Spiegelbild, wie eine Parallele, ähnlich wie man das auch bei der Erzählstruktur von Pans Labyrinth hat. Ich finde das ganz toll. Ja. Und auch, dass du eben diese Aspekte reinbringst mit Grönland, mit Klimawandel, jetzt auch einen tollen kulturellen Bezug. Und also ich finde es ganz toll.
Danke.
Vielleicht noch als Frage, wie ist es denn, hast du die Fantasy-Welt so ein bisschen auch angelegt mit der Funktion, dann auch ein Kommentar auf die reale Welt sein, oder ist es eher so eine Flucht für den Hauptcharakter? Wie würdest du das einordnen?
Tatsächlich ist es, der Ismail ist schon auf jeden Fall dankbar, dass er dann quasi auch in der Traumwelt, wo er zunächst am Anfang ja wirklich denkt, dass es eine Traumwelt ist, ist er einfach dankbar, darin zu sein, und er hat es einfach satt, dieses Leben in Siorapaluk, wo er keine Freunde hat außer Malik und wo er einfach einsam ist und ja, wo sein Leben einfach eintönig ist und er Tag für Tag einfach dasselbe erlebt und ihm auch wirklich nicht so viel zugetraut wird. Aber gleichzeitig, also die beiden Welten, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, sind miteinander verbunden. Und es geht um eine Prophezeiung, eben die Prophezeiung des Träumers, habe ich ja die Geschichte erinnert. Und ja, genau, also das Hauptding, würde ich jetzt mal sagen, ist schon auch das mit dem Klima, also eben die Problematik, wo ich auch echt einen Schwerpunkt drauf gelegt habe, ja.
Aber vielleicht, falls du das verraten darfst, also in der echten Welt könnte man ja sagen, ist dann die Gefahr, die Bedrohung, der Klimawandel oder auch die Einsamkeit, so wie du es beschrieben hast, was ist denn die Bedrohung in der Fantasy-Welt oder gibt es da überhaupt eine?
Ja. Er kommt dann nämlich an und dann wird er eben, also die Szene, wo ich gerade vorgelesen habe, da kommt nämlich die Tranduil vom Stamm der Elben und die lernt er dann kennen und er geht dann eben in den Elbenwald und da wird er dann auch ja aufgenommen. Aber also die Gefahr, um deine Frage zu beantworten, ist tatsächlich so ein giftiger Nebel, der jeden Tag aufzieht oder beziehungsweise jeden Abend und der dann auch wirklich, also Elben sind ja bekanntlich unsterblich, aber wirklich auch die Elben krank macht und einfach Gutes in Böses verwandelt. So ist auf jeden Fall die Prophezeiung. Und am Ende wird es auch so ein bisschen aufgelöst, wie das zusammenhängt. Ja, genau. Aber es geht halt auch um diese Tatsache, in der Fantasy-Welt gibt es eben diesen giftigen Nebel, den man irgendwie bekämpfen muss. Man weiß überhaupt nicht, wo der herkommt. Mhm. In der realen Welt den Klimawandel. Ich weiß nicht, Spoiler, soll ich einfach erzählen, wie die Geschichte ausgeht?
Wie du magst, ist ganz deine Sache.
Und am Ende ist es so, dass da, also die denken die ganze Zeit, der Schratzack... Der ist der Bösewicht, also es ist ein Drache. Aber tatsächlich ist es einfach diese Kopplung von beiden Welten und diese giftigen Dämpfe aus der realen, will ich es so nicht sagen, aber aus der Welt, aus unserer Welt sozusagen, dringen in die Fantasy-Welt ein und verpesten diese auch. Und dann wird es halt am Ende klar, okay, ich weiß gar nicht, ich kann es gerade mal raussuchen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich das habe. Auf jeden Fall, genau. Am Ende sagt dann die Tranduil, die erkennt es dann nämlich tatsächlich, dass beide Welten miteinander verbunden sind. Und da wird es dann so nach und nach aufgelöst. Wenn das Böse wird verschlossen, hat der Träumer den Bann gebrochen, murmelte Tranduil. Die Prophezeiung ist erfüllt, wenn ihn wieder Eis umhüllt. Ja, also.
Ja, richtig toll. Das ist ja dann auch, kann man ja auch so ein bisschen weiterspinnen im Kopf, diesen Gedanken, dass man sagt, ne, wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun, wenn die Welt untergeht mit uns, dann sind ja auch die ganzen tollen Fantasien weg, die ganzen Träume, für die vielleicht die Fantasy-Welt ja stellvertretend steht. Also finde ich cool. Ja. Da kann man viel drin sehen in der Geschichte.
Ja, also ja. Genau, das ist halt einfach so. Ja.
Ganz, ganz toll. Ja,
aber Louis, du hast ja auch was mitgebracht. Jetzt soll es auch gar nicht so lange hier um diese Geschichte gehen. Jetzt wollen wir auch mal über deine Geschichte reden.
Naja, jetzt haben wir ja schon erstklassige Literatur bekommen. Zu mir kommen wir gleich noch. Erst noch mal ein bisschen Musik.
Was hast du denn da rausgesucht?
Und zwar ein echter Klassiker. Es war ein Charterfolg und trotzdem ein Film wie aus einem Fantasyfilm. Hier ist Run Boy Run von Woodkid. We'll be right back.
inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run.
Ja, das war Wootkid mit Run Boy Run und wir sind zurück beim Fantasy Talk. Jetzt bin ich mal dran, ja, und es geht um mein erstes Buch tatsächlich mit dem Titel Obscuri Artu, eine schaurige Novelle.
Ja, Wahnsinn, Louis, es ist einfach ein Buch veröffentlicht und es liegt hier vor uns, also richtig cool. Wie kam es jetzt einfach dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Also das ist ja jetzt nicht so üblich eigentlich so, oder?
Ja, es war eigentlich eine ganz besondere Möglichkeit, nämlich ist es im Rahmen eines Schreibwettbewerbs passiert von der guten Website Story One, die dafür bekannt ist, dass man dort kurze Texte, ich glaube immer nur 2500 Zeichen, veröffentlichen kann und auch ganz einfach ein Buch drucken kann, meistens aber erstmal nur für den privaten Gebrauch. Jetzt gab es aber den Story One Wettbewerb, wo ich mitgemacht habe. Ich habe das Buch auch extra dafür geschrieben, obwohl es mir nicht leicht gefallen ist. Also die Vorgabe war, glaube ich, 17 Texte, die immer diese kurze Länge haben, also nicht länger als 2500 Zeichen. Und ich glaube, die meisten haben eher so, ja, kleine Minitexte geschrieben. Ich habe aber gedacht, nee, ich will mich der Challenge stellen, ein Mini-Fantasy-Epos zu schreiben in 17 kleinen Texten. Das ist im Grunde eine zusammenhängende Geschichte mit ganz Mini-Kapiteln sozusagen, die alle nur so kurz gehen.
Das ist wirklich krass.
Das war wahrscheinlich eine ganz innovative Idee. Es kam jetzt letzten Tag die Ergebnisse, ich bin leider nicht weiter, aber der positive Nebeneffekt, oder was heißt Nebeneffekt, der positive Triumph bei dem ganzen Wettbewerb ist, dass man unabhängig vom Ergebnis, also egal ob man weiterkommt, gewinnt oder gar nichts, dass das Buch tatsächlich veröffentlicht wird. Mhm. Es gibt zwar keine offizielle Auflage, also wenn du jetzt in Neuseeland gehst, steht es da jetzt nicht im Regal, aber wenn du an die Kasse gehst und es bestellen willst, geht es. Es hat ja, eine offizielle, cool, offizielle ISBN, du kannst es im Internet, ich glaube Amazon, Thalia und so, überall ist es erhältlich. Ja, und ja. Eben auch in jedem Buchhandel kann man es dann bestellen. Ja.
Aber Louis, erzähl doch mal, was dann noch die Kriterien auch waren. Also wie wurde da, weißt du das zufällig? Also es war ein Fantasy-Schreibwettbewerb,
nee, tatsächlich
oder?
Nicht. Also, okay. Die Voraussetzung, also inhaltlich war es ganz offen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich dann bei einem Wettbewerb natürlich schwierig, weil dann so viele Sachen reinkommen und dann die Jury ja auch ein bisschen, ja, abwägen muss, unabhängig von, also so ein bisschen, ich glaube, es ist schwieriger, als wenn du nur ein Genre hast.
Ja.
Aber ja, also es gab natürlich keine inhaltlichen Vorgaben, sondern nur diese Begrenzung mit den Zeichen eben. Ja.
Ja, okay, cool.
Auch ob die Texte zusammenhängen oder nicht, war auch nicht vorgegeben. Deswegen habe ich gedacht, ja, mache ich doch zusammenhängende Texte. Aber es sind oft auch kleine Geschichten drin und man merkt erst später, wie das alles zusammenhängt. Das heißt, ich kann jetzt auch ein, zwei Texte vorlesen und man muss den Rest der Handlung nicht zwingend kennen. Ja,
ja, apropos Handlung. Erzähl doch mal, um was es geht.
Also es ist ein Buch, was von seinen Twists lebt, deswegen beschreibe ich nur so viel, wie geht, ohne dass so viel verraten wird. Also in diesem Buch geht es darum, dass ein werter Herr namens Obscuri Artu Übrigens auch bei meinen Namen gebe ich mir immer sehr viel Mühe, dass die irgendeine metaphorische Bedeutung haben.
Ist halt auch echt relevant bei deiner Geschichte. Also es hat halt auch einen Wiedererkennungswert, oder?
Ja, also. Weil ich habe halt das Wort Obscuri habe ich halt von Obscur und Artu halt von dem Wort Art, also Kunst, ein bisschen abgeleitet, was dann auch, man merkt es im Buch, zum Charakter passt. Aber ja, es geht darum, dass eben dieser gute Obscuri sich auf eine Reise macht in eine düstere Welt, von der man am Anfang noch gar nicht viel weiß, also was das genau für eine Welt ist, warum der da ist, und das kommt doch alles nach und nach erst raus. Und er ist eben in dieser Welt, weil er etwas sucht, so viel steht schon mal fest. Und er trifft dann kurz darauf, als er in dieser Welt angekommen ist, ein sehr seltsames Wesen, nämlich eine sogenannte Schildkrötenelfe. Ja, die kann man auch auf dem Cover sehen. Also ich beschreibe es mal so, stellt euch vor, ein menschlicher Körper in einem violetten Anzug, klein, vielleicht so taubengroß, mit kristallenen Flügeln und eben einem Schildkrötenkopf statt einem Menschenkopf. Und die begleitet ihn dann aus seiner Reise, aus seiner geheimnisvollen Reise. Und der Leser, die LeserInnen erfahren dann möglichst schnell, aber immer in kleinen Puzzleteilen, was das denn alles auf sich hat. Und währenddessen, es wechselt immer zwischen der Haupthandlung, eben dieser Handlung, und Kleingeschichten über Kinder, die in dieser Welt gefangen sind und seltsame, meistens bedrohliche Dinge erleben. Und man wundert sich zuerst, wie hängt das denn alles zusammen? Aber das kommt alles am Schluss dann raus. Das möchte ich auch noch gar nicht verraten, falls denn jemand auch Lust bekommt, sich dieses Buch vielleicht zu kaufen.
Es bleibt spannend. Hast du das denn nach Kapitel quasi geschrieben? Also für Kapitel?
Ja, also ich muss sagen, es ist schon sehr verwirrend, aber es ist so, ich habe immer Kapitel und Geschichten und es wechselt sich immer ab. Also die Kapitel sind immer die Rahmenhandlung, eben was Obscuri Artu mit der Schildkröte erlebt, und diese Geschichten sind immer eingeschoben, sind immer kleine Mini-Geschichten verschiedener Kinder, die eben in dieser Welt aufwachen und nicht wissen warum und ihnen dann irgendwas passiert. Und wie gesagt, die Puzzleteile, die Bezüge dazu, die erfährt man dann erst später. Am Anfang ist alles sehr verwirrend, ähnlich wie bei einem, Christopher Nolan-Film vielleicht, keine Ahnung.
Ja, cool. Also jetzt willst du uns auch gar nicht länger auf die Folter spannen, sagt man das so?
Ja, ich weiß gar nicht. Nee, will also, ich nicht. Ich lese gerne was vor.
Gerne mal was vor.
Also ich habe euch zwei kleine Ausschnitte mitgebracht, nämlich einmal den Anfang, wo diese Grundsituation, die ich gerade nochmal beschrieben habe, nochmal in schönen poetischen Worten verpackt ist, und eine Geschichte eines Kindes, damit ihr euch beides mal vorstellen könnt. Ich fange mal mit dem Anfang an, der nach dem Prolog kommt. Den Prolog lasse ich jetzt weg. Und zwar heißt dieser Teil einfach Die Reise 1. Der unstillbare Drang nach der Erkundung des Unbekannten ist seit jeher ein grundlegendes Merkmal des menschlichen Geistes. Doch das Unbekannte wirkt weitaus weniger bedrohlich, wenn man weiß, dass es uns ebenso gerne mit derselben fragilen Unsicherheit erkunden möchte. Das war der letzte entschlossene Gedanke von Obscuri Artu, bevor er den Griff seines ledernen Koffers umschloss, der bis oben hin vollgestopft war mit zerfledderten Notizbüchern, Schreibfedern, Tintengläsern und Forschungsutensilien, seinen braunen Mantel und den Hut auf dem eigenen Haupt zurechtrückte und noch einmal einen tiefen Atemzug nahm, bevor er durch die hölzerne Tür hinaus ins Freie trat. Die nun beginnende Reise war von außerordentlicher Bedeutung für ihn. Endlich wagte er den alles entscheidenden Schritt, der ihm nun endlich jene lang verschollene Welt der Geschichten eröffnete, worin er hoffentlich jene eine finden würde, nach deren Auflösung er eine Ewigkeit gesucht hatte. Als er sich umsah, stellte er fest, dass er sich in einem dunklen Wald befand, zwischen dessen dürren Baumstämmen ein schaurig wispernder Wind umherhuschte. Er zückte seine silberne Taschenuhr und betrachtete das unbewegliche Ziffernblatt. An diesem Ort gab es keine Zeit, außer wenn die Uhren es so wollten. Vorsichtig tastete er sich Schritt für Schritt vor, als er neben seinem Ohr mit einem Mal ein leises Flattern vernehmen konnte. Etwas verängstigt, aber auch voller Erwartung, wandte er seinen Kopf und entdeckte ein etwa taubengroßes, in der Luft schwebendes Wesen, das an Bizarrerie wohl kaum zu übertreffen war. Das auf Obscuris Augenhöhe schwirrende Geschöpf besaß einen menschlichen Körper, der mit zwei zarten Flügeln ausgestattet und in einen samtenen, violetten Anzug mit silbernen Knöpfen gehüllt war. Auf den Schultern dieser eigenartigen Schöpfung jedoch thronte nicht der Kopf einer milde lächelnden Fee, sondern der einer ihn träge anblickenden Schildkröte, deren rechtes Auge ein Monokel schmückte, das wie eine große, kreisrunde Träne ihren gläsernen Blick verzierte. »Guten Morgen, werter Wanderer«, murmelte sie mit einer Mischung aus Monotonie und Hochnäsigkeit. »Warum starrst du denn so? Hast du noch nie eine Schildkrötenelfe von Welt gesehen?« Tatsächlich nicht, erwiderte Obscuri verwundert. Mit so etwas hatte er nicht gerechnet. Na, umso fabelhafter. Begutachte meine außerordentliche Absonderlichkeit gerne so lange, wie es dir beliebt. Die Schildkrötenelfe rückte wichtigtuerisch ihr Monokel zurecht und rümpfte nach kurzer Zeit die Nase. Ein mittelmäßig stilvoll gekleideter Herr, dessen Nase eine goldene Hornbrille ziert? Du erscheinst mir, bei allem Respekt, nicht gerade wie jemand, der sich normalerweise an diesen Ort verirrt. Mein Name ist Obscuri Artu, sagte er bestimmt. Ich komme aus der Realität und ich bin auf der Suche nach meiner Tochter. Ja, vielen Dank erstmal. Das war der erste Abschnitt.
Applaus, Applaus,
ja,
wow. Das ist ja richtig cool.
Ja, also das war sozusagen die Introduction, da lernt man die Protagonisten kennen. Und ja, eine Sache wurde ja schon verraten, er ist auf der Suche nach seiner Tochter. Aber ja, mehr sage ich an dieser Stelle auch noch nicht. Jetzt habe ich hier noch kurz einen zweiten Teil.
Aber erzähl noch zwischendrin, wie es dazu gekommen ist, also zu den Charakteren. Oder wie auch die Idee dazu entstanden ist. Das ist vielleicht auch ganz spannend noch. Oder möchtest du erst dann?
Kann ich gerne. Also das ist bei mir oft ein sehr, sehr assoziativer, assoziativer Prozess. So. Also ich kann das oft dann im Nachhinein gar nicht mehr sagen, wie mir die Personen eingefallen sind. Aber wie ich vielleicht zu der Schildkrötenelfe kam, ich bin da gern ein bisschen von Salvador Dali inspiriert, der surrealistische Maler, den man vielleicht kennt von seinen fließenden Uhren und brennenden Giraffen, weil der hatte eine Art, ich nenne es mal realistischen Surrealismus. Also er hat Dinge gezeichnet, die so nicht real sind, aber er hat sie erstens sehr realistisch gezeichnet und zweitens immer Geschöpfe aus Dingen kreiert, die es gibt. Also keine total absurden Dinge, sondern immer ein Mix aus Dingen. Zum Beispiel Menschen, die Schubladen im Bauch haben, weil es gibt Menschen und es gibt Schubladen. Und so gehe ich auch gerne vor. Zum Beispiel es gibt Elfen und es gibt Schildkröten. Und ich dachte, die Kombination macht's, ja. Die Kombination, also ein Mix aus zwei Dingen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, daraus erfinde ich gerne neue Figuren sozusagen.
Also echt kreativ. Und man sieht's hier auch. Also das Cover sieht total cool aus. Und man kann sich das natürlich dann nochmal krasser vorstellen, so. Aber ja. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich lese euch jetzt noch kurz einen zweiten Abschnitt vor, und zwar eine Geschichte eines Kindes. Die hat jetzt erstmal wirklich gar nichts mit dem, was ich gerade vorgelesen habe, zu tun. Wie schon tausendmal gesagt, wenn man das Buch liest, merkt man, wie das alles zusammenhängt. Aber es ist eine kurze Geschichte über ein kleines Mädchen, das da Clara heißt. Und die Geschichte heißt auch so Clara. Diese Geschichte zeigt doch ganz gut, wie ich metaphorisch arbeite, weil die Geschichte sowohl auf der Handlungsebene Sinn macht, aber auch metaphorisch verstanden werden kann. Ich lese einfach mal vor.
Sehr gerne.
Claras größter Wunsch war es, einmal frei wie ein Vogel zu sein. Ihre größte Angst hingegen galt der Sorge, dass sich ihr Traum von einer vorurteilsfreien Welt niemals erfüllen würde. Clara wusste nicht, wie sie auf jene stille Lichtung gelangt war, auf der sie sich nun wiederfand. Ihr rosafarbenes Kleid umhüllte sie unverändert, doch irgendetwas war anders. Sie holte ihren Taschenspiegel hervor und wurde von einem surrealistischen Anblick erschreckt, der sich ihr in ihrem Abbild offenbarte. Anstatt ihres lockigen Kopfes guckte ihr das Haupt einer weißen Taube mit unschuldigem Blick entgegen. Doch ihr blieb kaum Zeit zur Bewunderung ihres körperlichen Wandels, da sie prompt nach dieser Entdeckung vom warnenden Klang eines Jagdhorns aus ihren Gedanken gerissen wurde. »Jawohl«, schallte es aus dem Wald, von einem lauter werdenden Hufgeklapper untermalt. »Heute werden wieder ein paar Friedenstauben geschossen!« Clara schwante Übles. Mit eiligen Schritten bewegte sie sich in Richtung der schützenden Bäume. Als sie sich wieder umdrehte, bot sich ihr der Anblick eines in grüner Uniform reitenden Jägers, der auf einem braunen Pferd sein glänzendes Gewehr polierte. Als er Clara erblickte, hob er die Waffe und richtete sie auf ihr Gesicht. Ein traumatisch anmutender Schock durchfuhr sie, wobei sie zu allem Überdruss auch noch über eine Wurzel stolperte und zu Boden stürzte. Ein stechender Schmerz erfüllte ihr linkes Bein. Eine weitere Flucht schien unmöglich. Verzweifelt sah sie zu, wie sich der Jäger näherte, von seinem Pferd stieg und schließlich direkt vor ihr stand, das Gewehr weiterhin auf sie gerichtet. »Na, kleines Friedenstäubchen«, brachte er rauh hervor, »sorgst du dich etwa um die Ausrottung deiner Art? Nun ja, Krieg und Macht breiten sich nicht von alleine aus, solange ihr hier herumwuselt.« Der respektlose Ton des Jägers entfachte in Clara brodelnde Wut. »Höre, verruchter Jägersmann, in meinem Kopf lebe ich schon ewig in einer traumhaften Vision, in welcher das Schubladendenken nie erfunden, das Erbe von Respekt und Mitgefühl in jede Wiege gelegt wurde und in der politische Bewegungen nicht mehr nötig sind, da grenzenlose Empathie zur alltäglichen Norm geworden ist. Eine Welt, in welcher die Frage nach der geschlechtlichen oder sexuellen Identität so frei geklärt werden kann, wie jene nach der persönlichen Lieblingseissorte. Ja, ein Ort, an dem nichts, was einvernehmlich getan wird, eine Sünde ist. Aber wandle ich wieder einmal hinaus in die Realität, stelle ich fest, dass diese Idee die Köpfe jener Menschen, die mit erfundenen Regeln und unsinnigen Normen vollgestopft sind, noch längst nicht erobert hat. Und das wird sie auch noch nicht in 1000 Jahren, solange das Biest der Xenophobie in ihnen haust. Doch ich sehe auch Hoffnung. Ich bin nicht allein. Clara vergoss eine letzte Träne, bevor der Jäger sein Gewehr abfeuerte. Ihr Traum ist nicht mit ihr gestorben. Ja, vielen Dank. Das war der zweite Ausschnitt.
Ja, cool. Sehr schön. Vielen Dank, dass wir in dein Buch einen kleinen Einblick bekommen konnten.
Ja, und wie gesagt, wer Lust hat, da weiterzulesen. Wie gesagt, es ist ja klein. Das war ja die Vorgabe des Wettbewerbs. Es ist wirklich kein 800-Seiten-Wälzer. Es ist wirklich, Moment, ich gucke gerade nochmal, ja, knapp 80 Seiten lang.
Ja, man will schon wissen, wie es so weitergeht, oder?
Ja, aber... Also von meiner Seite aus kann ich auch sagen, dass es bei mir jetzt erst der Anfang war. Also ich habe unbedingt vor, weiterzuschreiben. Ich habe ganz viele Ideen, auch für dickere Bücher, für Kurzgeschichten und habe da auch ganz groß vor, trotz dass ich jetzt beim Wettbewerb nicht weitergekommen bin, weiterzumachen.
Weiterzuschreiben.
Ja, genau. Ja. Das ist im Grunde eigentlich, wie gesagt, nur der Einstieg für mich, genau. Wie ist es denn bei dir, Kate? Jetzt nach dem Seminar hast du da auch Lust bekommen, noch weiterzuschreiben?
Ja, tatsächlich arbeite ich gerade an einer weiteren Story, aber es ist keine Fantasy-Story, muss man dazu sagen.
Okay, was ist
genau.
Es denn?
Also, es ist so ein bisschen so ein, wie erzähle ich das jetzt? Also es hat was mit mir zu tun.
Okay, also du kannst so viel erzählen, wie du möchtest, du musst hier nichts, aber ja.
Also ich schreibe das gerade für jemanden und genau, also es soll eine Überraschung werden, aber die Person hört gerade zu, deswegen.
Okay. Dann, wir wissen von nichts. Wir wissen von nichts, ja, wir wissen von nichts.
Aber genau, also Fantasy-Stories werde ich auf jeden Fall weiterhin schreiben.
Sehr schön.
Aber ich finde es auch ganz cool, einfach auch auf anderen Gebieten, vielleicht kreativ zu werden. Ich habe zum Beispiel auch eine Geschichte über einen Rentner geschrieben, der... ja, unter Demenz leidet und das ist klar, ist auch so ein bisschen humorvoll geschrieben, aber genau, also ich will nicht nur so den Fokus auf Fantasy-Geschichten legen.
Ja, das ist doch schön, wenn man da auch offen ist.
Ja,
ne?
Aber ich denke, wir sind jetzt auch schon tatsächlich am Ende
definitiv
der Sendung angekommen heute. Wir haben so ein bisschen über allgemein Fantasy-Geschichten gesprochen, haben erzählt, was uns inspiriert, welche Motive wir haben und was so ein bisschen auch unser Schreibstil ist. Dann haben Louis und ich auch unsere eigenen Geschichten vorgelesen, Louis sogar aus seinem eigenen Buch. Und jetzt würde ich abschließend sagen, runden wir die Sendung doch mit noch einer passenden Musik ab. Was sagst du denn dazu, Louis?
Da bin ich ganz bei dir. Es hat mir wundervoll Spaß gemacht. Es war wunderschön.
Ja, und, total.
Bei Interesse einfach melden. Grüße gehen raus, Markus Lanz. Also, und wir beenden die Sendung mit einem weiteren schönen Fantasy-Titel, Lying on the Grey Form von Artesia. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.